Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Wege und Weichen unseres Denkens.
RefLab.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Mindmaps. Ich sitze hier in gewohnter Manier mit dem wunderbaren Peter, Heinz-Peter Hempelmann. Willkommen. Für diese Folge haben wir uns, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben uns vorgenommen, noch einmal auf Kant zurückzukommen. Wir haben im letzten Jahr schon zwei Folgen zu Immanuel Kant aufgenommen und eine weitere kritische Folge zu Hamanns Kritik an Kant. Da haben wir einiges schon abgefrühstückt und doch sind wir noch nicht durch mit Kant. Und wir haben auch einen aktuellen Anlass, weshalb wir uns nochmal beschäftigen wollen mit Kant. 2024 wird nämlich der 300. Geburtstag des Meisterdenkers gefeiert. Da hat eigentlich jede Zeitung, die etwas von sich hält, jedes Feuilleton, jeder Philosophie-Podcast hat irgendwie Sonderfolgen zu Ehren Immanuel Kants gemacht und daran erinnert, wie entscheidend dieser Philosoph das Denken der Neuzeit geprägt hat, wie wahrscheinlich kein anderer, wie er Spuren gelegt hat, in denen sich bis heute unser Denken aufhält oder bewegt, auch entscheidend den Menschenrechtsgedanken mitgeprägt hat und so weiter. An ganz viele Errungenschaften wurde erinnert. Und wir haben gesagt, wir möchten auch noch einmal auf ihn zurückkommen und wir möchten ihn aber doch ernst genug nehmen, um ihn auch ganz fundamental zu kritisieren. Also wir wollen ihn ehren, indem wir seine Philosophie auch kritisch bedenken und seinen Anspruch kritisch bedenken, den er mit seiner Philosophie mitführt.
Und ja, eigentlich ja. Sind wir daran Kantianer.
Ja.
Dass wir das zentrale Prinzip seines Philosophierens ernst nehmen und unverschämterweise aber eben auch auf ihn anwenden. Warum das so ein bisschen unverschämt ist, werden wir ja aber gleich noch sehen.
Ja, genau, genau. Und wir haben zwei oder drei Folgen sogar geplant zu Kant. Ihr dürft euch also freuen auf eine, ich würde sagen, sehr spannungsreiche. Und ich habe ja dein Manuskript gelesen und beim Lesen habe ich gedacht, meine Fresse, da ist also Zunder drin. Also das wird sehr, sehr spannend und wir werden ihn auch nicht schonen und doch würde ich jetzt sagen, fair bleiben ihm gegenüber und auch dem Prinzip seiner eigenen Philosophie gegenüber. Und wir setzen ein beim zentralen Begriff seiner Philosophie bei der Vernunft. Ja. Sein bekanntestes und epochales Werk heißt ja Kritik der reinen Vernunft. Und wir werden uns mit seinem Vernunftbegriff in dieser Folge auseinandersetzen und fragen, welcher Anspruch steht dahinter und lässt sich dieser Anspruch überhaupt einlösen?
Also vielleicht ein bisschen noch zur Einordnung. Ja. Wir unterscheiden den frühen vorkritischen Kant, den kritischen Kant, Stichwort Kritik der reinen Vernunft. Und dann eben den späten Kant, vor allen Dingen mit den Religionsschriften. Es gibt in Kants Leben einen sehr, sehr interessanten Unterbruch. Ein Jahrzehnt lang veröffentlicht dieser große, schon damals bekannte Denker bis auf einige wenige Schriften gar nichts. Also man hört nichts von ihm. Und in den 70er Jahren und 1781 kommt dann nach 10-jährigem Schweigen dieses monumentale Werk Kritik der reinen Vernunft heraus. Erste Auflage immer als A zitiert. Und hier versucht Kant eine völlige Neubegründung der Metaphysik, die er als Wissenschaft begründen will. Das heißt, er hat vor Augen die Physik, die Mathematik und denkt, Mensch, wenn ich sehe, welche Fortschritte diese Wissenschaften gemacht haben. Wie kann ich das denn jetzt eigentlich auch für den Bereich der Philosophie, und das heißt für ihn im Grunde für den Bereich der Metaphysik, garantieren? Und er schaut dabei zurück auf die Tradition, die beiden großen Strömungen, mit denen er es zu tun hat. Auf der einen Seite der Empirismus und auf der anderen Seite der Rationalismus, wenn man dafür Namen sucht. Der Empirismus natürlich vor allen Dingen David Hume, dessen Schriften er kennenlernt und von dem er im Vorwort der Kritik der reinen Vernunft zur ersten Auflage sagt, David Hume habe ihn aus dem dogmatischen Schlummer geweckt. Und dieser dogmatische Schlummer ist eben die rationalistische Auffassung, dass ich allein aus Begriffen eben die Wahrheit letzten Endes erkennen kann. Und Kant sagt, wir müssen dieses Prinzip letzten Endes hinterfragen und versucht nun in seinem Werk eine Synthese von empiristischen und rationalistischen Anliegen. Und das Ergebnis ist diese Transzendentalphilosophie. Wir haben das ja letztes Jahr schon im Detail erläutert. Ich wollte nur noch einmal den Horizont ein bisschen öffnen. Also diese 10-jährige Pause ist unglaublich wichtig und Kant ist unglaublich gespannt auf die Reaktion der Fachwelt und auch der vielen interessierten Hörer und Leser, die er hat. Fällt dann nicht ganz so aus, wie mochte, wie er das erwartet hat, weil es doch ziemlich anspruchsvoll ist, was er da produziert hat. Und dann schiebt er also 6 Jahre später die zweite verbesserte Auflage nach und versucht auch nochmal eine populärwissenschaftliche Schrift. Das mal erst zum Rahmen.
Ja, vielen Dank, das hilft, sich auch wieder zurechtzufinden in Kants Leben und Philosophie. Ich würde vielleicht um den Anspruch seiner Philosophie und besonders den Anspruch, der auch hinter dieser Kritik der reinen Vernunft steht. Um das zu verstehen, würde ich gerne einen Abschnitt aus dem Vorwort dieser Schrift vorlesen. Und daran könntest du dann anknüpfen und das ein bisschen, es ist natürlich kantianische Sprache, nicht sofort unmittelbar schnell zu begreifen, aber du könntest dann helfen, das einzuordnen und auch zu zeigen, wie zugespitzt, also Kant ist nach diesen 10 Jahren im Studierzimmer, ist er dann doch rausgekommen mit einem, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, mit einem geradezu missionarischen Sendungsbewusstsein und durchaus einer sehr gereiften Überzeugung, hier etwas Entscheidendes, sogar etwas Definitives vorzulegen. Und das wird eben schon deutlich im Vorwort. Ich lese hier einen Abschnitt.
Dieses langsam?
Ja. Diesen Weg, den einzigen, der übrig gelassen war, bin ich nun eingeschlagen und schmeichle mir aus demselben die Abstellung aller Irrungen angetroffen zu haben, die bisher die Vernunft in erfahrungsfreien Gebrauch mit sich selbst entzweiet hatten. Ich bin ihren Fragen nicht dadurch etwa ausgewichen, dass ich mich mit dem Unvermögen der menschlichen Vernunft entschuldigte, sondern ich habe sie nach Prinzipien vollständig spezifiziert und nachdem ich den Punkt des Missverstandes der Vernunft mit ihr selbst entdeckt hatte, sie zu ihrer völligen Befriedigung aufgelöst. Ich erkühne mir zu sagen, dass ich nicht eine einzige metaphysische Aufgabe sein müsse, die hier nicht aufgelöst oder zu deren Auflösung nicht wenigstens der Schlüssel dargereicht worden. Nun ist die Metaphysik nach den Begriffen, die wir hier davon geben werden, die einzige aller Wissenschaften, die sich eine solche Vollendung versprechen darf, so dass nichts vor die Nachkommenschaft übrig bleibt, als in der didaktischen Manier alles nach ihren Ansichten einzurichten, ohne damit den Inhalt im Mindesten vermehren zu können. Denn es ist nichts als das Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft systematisch geordnet. Es kann uns hier nichts entgehen, weil was Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken kann, sondern durch Vernunft selbst ans Licht gebracht wird. Ja, das ist in Kants Worten Teil seines Vorwortes zur Kritik der reinen Vernunft eben nicht leicht verständlich, auch nicht sehr leicht zu lesen. Aber was einem auffällt, sind die absoluten Ausdrücke, die hier erscheinen. Also nichts, alles vollständig spezifiziert. Alle Irrungen hat er beseitigt. Alles geklärt, dass man nichts hinzufügen könnte. Da wird doch einiges deutlich. Vielleicht kannst du uns helfen, Peter, das noch ein bisschen klarer zu sehen. Was nimmt Kant hier für sich und sein System in Anspruch?
Ja, du hast es jetzt gerade schon im Grunde zusammengefasst und gesagt, es geht ihm darum, deutlich zu machen, dass er hier etwas vorgelegt hat, was nicht mehr überholbar ist. Mhm. Also er ist im Grunde zu so etwas wie einer absoluten Erkenntnis durchgedrungen. Er hat einerseits die Irrungen der Vergangenheit beseitigt, denkt dabei natürlich an die ganzen metaphysischen Systeme der Wolfianer, Leibniz, Spinoza, Wolf, die Schüler, die zu Konzepten kommen, die sich widersprechen und die im Grunde das Vertrauen in die Vernunft erschüttert haben. Und jetzt kommt hier ein Konzept, wo er sagt, ich habe die Ursache dieser Irrungen beseitigt, identifiziert, ich habe sie beseitigt und in Zukunft müssen wir eigentlich nicht mehr damit rechnen, dass wir Fehler machen durch Vernunftgebrauch. Und er beansprucht, das vollständig getan zu haben, also ein in sich geschlossenes System. Und sehr schön diese Formulierung ganz am Anfang, ich schmeichle mir. Mhm. Kant, der kein eitler Mensch war, aber an der Stelle hebt er den gelehrten Talar und sagt, Leute, ich muss euch schon mal sagen, was ich hier geschafft habe. Und das ist so gigantisch, dass eigentlich auch für die Zukunft nichts mehr übrig bleibt. Also allenfalls noch ein paar didaktische Dinge. Also das didaktische Manier, sagt er hier. Aber in der Sache ist das eigentlich nicht mehr überholbar. Es ist sakrosankt, es ist auch keine Kritik mehr möglich, weil es eben, warum ist keine Kritik mehr möglich? Weil es perfekt ist. Mhm. Ja, es ist ihm etwas gelungen, was nicht ergänzungsbedürftig ist, was nicht korrekturfähig ist, weil es ja auch keine Korrektur nötig hat, weil es einfach perfekt ist. Also ein sakrosankter Anspruch, der doch sehr stark an das erinnert, was wir im theologischen Bereich, im dogmatischen Bereich dann vielfach haben, dass jemand sagt, das ist mir oder das ist jemanden offenbart worden von höchster Stelle. Das kann nun eigentlich, es darf nicht mehr ergänzt werden. Wir denken an die Bibel, ja. Das ist ein abgeschlossener Kanon und es ist irrtumsfrei, es ist irrtumslos. Ich kann es nicht kritisieren. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist die didaktische Manier. Man kann es predigen und es braucht sicherlich auch pädagogische, Religions- oder Philosophie-pädagogische Maßnahmen. Also dieser Offenbarungsanspruch, wenn ich das so sagen darf, der ist hier mit Händen zu greifen, ans Licht gebracht. Ja,
ja. Ja, genau, danke. Genau auf diese Stelle wollte ich auch abheben, weil du hast das sehr gut jetzt deutlich gemacht. Er ist überzeugt und tritt nach dem Anspruch auf. Er hat eigentlich quasi das Raster hat er gelegt. Das Skelett, das hat er festgelegt. Alles, was jetzt noch kommt, sind vielleicht Ausschmückungen, sind irgendwie noch eben didaktische Hilfen, um das zu verstehen. Aber das System ist eigentlich gelegt und jetzt hat er aber nicht unmittelbar einen, ich sage jetzt nicht unmittelbar einen autokratischen Anspruch. Er sagt nicht, das gilt, weil ich Immanuel Kant bin, sondern er sagt hier im letzten Abschnitt, was die Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt. Also dieser Vernunft kann nichts entgehen und er tritt mit dem Anspruch auf, eben die nachzuzeichnen, was die Vernunft aus sich selbst hervorbringt. Also die Autorität, auf die er sich beruft, ist nicht Immanuel Kant, der Philosoph, sondern ist die Vernunft. Und er hat der Vernunft genügend lange nachgespürt oder seine Vernunft genügend lange in Gebrauch gebracht, um jetzt eben ganz restlos vollständig und definitiv die Strukturen und die Kategorien festzulegen, in denen die Vernunft sich die Welt erschließt.
Ja. Und dabei passiert eine ganz entscheidende, wesentliche Identifikation. Und zwar, wenn wir nochmal auf die Stelle gehen, die du zitiert hast, es kann uns hier nichts entgehen, weil was Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, da steht nicht, was Immanuel Kant gänzlich in 10-jähriger, fleißiger Konzentration, abgeschieden von allem anderen, unter höchster Disziplin hervorgebracht hat, sondern was die Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken kann, sondern weil es ja durch Vernunft selbst ans Licht gebracht worden ist. Das heißt, hier ist jemand zum Medium der Vernunft geworden. Und zwar zum Medium eigentlich eines göttlichen Vermögens, mindestens eines Vermögens, das in Konkurrenz tritt zur Kirche und zu ihrer Offenbarung. Da an der Stelle hätte ich übrigens das Interesse, auch noch einmal eine Aussage von ihm zu zitieren, die sehr, sehr bezeichnend ist. In der Vorrede sagt er, unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Also eigentlich ist nicht nur eine Konkurrenz zur Offenbarung, sondern es ist eine Richterin der Offenbarung. Religion muss sich unterwerfen durch ihre Heiligkeit. Gesetzgebung muss sich unterwerfen. Oder die Majestät, es war ein gefährlicher Satz, sowas zu schreiben, der preußische König. Gesetzgebung muss sich unterwerfen durch ihre Majestät. Auch wenn sie sich gemeiniglich derselben der Kritik entziehen wollen. Alsdann aber erregen sie gerechten Verdacht wider sich, wenn sie sich der Kritik entziehen, und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Hier greift dann dieses berühmte Bild von der Vernunft als Gerichtshof. Die Vernunft ist Klägerin, sie ist Richterin und sie stellt die einzig legitimen Mittel zur Verfügung. Das ist die Position. Und noch einmal, man könnte das ja akzeptieren. Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, es ist ja wichtig, dass wir uns auf Vernunft verstehen und verständigen können. Aber die Pointe in dem Ganzen ist eben, und das wird in dieser Stelle aus der Vorrede deutlich, dass er sich unwillkürlich mit dieser Vernunft identifiziert. Ja. Und anders wäre ja auch dieser Offenbarungsanspruch überhaupt nicht zu verstehen. Also es geht jetzt nicht um eine ideologiekritische Rückfrage, so nach dem Motto, dass man sagen würde, also stellt er sich jetzt hier heraus und macht sich rhetorisch, plustert er sich auf. Die Pointe ist gerade, dass Kant das nicht tut, sondern dass er der festen Überzeugung ist, dass er das bevorzugte und monopolisierte Sprachrohr dieses göttlichen Vermögens ist.
Ja. Ja, und deshalb ist aber auch der Vergleich mit dem religiösen Begriff der Offenbarung ist eigentlich sehr angemessen, weil das ist eigentlich die Rolle auch des Propheten in den Schriftreligionen, der auftritt und nicht sagt, das ist wahr, weil ich es sage, sondern sagt, ich vermittle, was mir geoffenbart worden ist. Der auch sagt, ich bin Medium, jetzt nicht Medium der Vernunft, sondern Medium des Redens Gottes. Aber das jetzt heute auch aus machtsensibler Perspektive würde man dann natürlich sofort zurückfragen, ja, aber wie legitimierst du dich denn dann in diesem Anspruch? Muss man das jetzt einfach glauben? Nimmt da nicht jemand, das ist ja ein Begriff, den ich von dir auch, von deinen Büchern und Schriften gelernt habe, nimmt hier nicht jemand den Gottesstandpunkt für sich in Anspruch? Und das könnte man kritisch an Kant auch zurückfragen.
Ja. Also die Stelle, an der wir jetzt stehen, ohne dass wir sie überlasten wollen durch Interpretation, ist ein früher Marker, einer der frühesten Marker in der Kritik der reinen Vernunft, wo wahrnehmbar, spürbar wird, dass Kant seine eigene Individualität einfach übersieht, überspielt. Und das ist der entscheidende blinde Fleck, auf den wir dann später auch immer noch kommen werden. Die Begriffe, die er präsentiert, die er fantastisch ausarbeitet, in einem riesen begrifflichen System von grundlegenden Begriffen und Ableitungen, diskursiven Erläuterungen von Begriffen. Das ist eben einerseits individuell, wird aber in seiner Individualität nicht akzeptiert. Mhm. Ja, das ist eigentlich die entscheidende Pointe. Und hier ist schon zu greifen, dass Kant hier diesen entscheidenden Unterschied nicht macht, ja, der für uns heute letzten Endes selbstverständlich
ja.
ist.
Ja. Mhm. Und damit könnte man sagen, also wenn man diesen Abschnitt verinnerlicht, den ich vorgelesen habe aus dem Vorwort der Kritik der reinen Vernunft, dann ist Kant eigentlich der Überzeugung, dass er die Philosophie mit seinem System eigentlich an ihr Ende gebracht hat, ja, oder vollendet hat quasi. Dass es gibt doch, Derrida hat, glaube ich, schon davon gesprochen, dass Kant damit eigentlich ein apokalyptisches Muster bedient oder eigentlich, dass man ihn quasi als apokalyptischen Denker interpretieren könnte, der eben diesen ganzen Strom der Philosophiegeschichte, diese ganzen Streitigkeiten und Entzweiungen mit seinem Vernunftwort zum Ende bringt.
Zum Ende bringt, ja. Kant wird hier deutlich, ich bring's mal auf einen frechen Nenner, als ein apokalyptischer Denker. Mhm. Und das entspricht auch seinem Selbstbewusstsein, wie wir hoffentlich doch jetzt deutlich gemacht haben. Ja, es ist Jacques Derrida. 1983 in einer kleinen, aber sehr feinen Schrift von einem neuerdings erhobenen apokalyptischen Ton in der Philosophie. Und da analysiert er eine kleine polemische Schrift Kants und macht deutlich, wie dieser Anspruch von Kant aus allen Knopflöchern letzten Endes guckt. Ja, und daran kann man jetzt tatsächlich anknüpfen, wenn man das so formuliert. Apokalyptik im Sinne von vollenden, aber damit eben auch an das Ende bringen. Und so sehr der Stolz nachvollziehbar ist angesichts der gigantischen Leistung, die Kant vollbracht hat. Popper sagt, das ist vielleicht das schwierigste philosophische Buch überhaupt. In den Vermutungen und Widerlegungen gibt's da so eine Bemerkung. Und wir ja auch wenig Anlass haben, an der Logik der Ableitungen in der Kritik der reinen Vernunft, der Gliederung, Kritik zu üben. Also es gibt dann an der einen oder anderen Stelle so Fragen, ist die Kategorientafel wirklich vollständig? Wir erinnern daran, dass wir bei Aristoteles 10 Kategorien finden, bei Kant 12. Also wer hat jetzt recht oder so, ja? Aber, oder Nikolai Hartmann versucht nochmal was anderes. Aber das sind Details. Im Großen und Ganzen ist das ein gigantisches, in sich schlüssiges, eine gigantische Denkarchitektur. Und das muss auch gar nicht bestritten werden. Aber was Kant eben hier schon im Ansatz versucht, ist eben die Individualität des eigenen Ansatzes zu überschauen, zu übergehen und nicht wirksam werden zu lassen.
Ja.
Und das ist nun schon auch nochmal ein Einwand neben diesem ersten. Ist das nicht im Grunde ein Offenbarungsanspruch, der uns hier entgegenkommt? Von einem Individuum? Ja. Müsste man da nicht ähnlich kritische Fragen stellen, wie wenn jemand sagt, ich sage dir jetzt im Namen Gottes, ich sage dir jetzt im Namen der Vernunft, wie du zu denken und was du zu handeln hast. Eigentlich macht es die abendländische Philosophie seit Sokrates aus, dass wir in der kritischen Tradition immer andere Positionen vertreten haben. Also dafür steht das Prinzip der Philosophia perennis. Philosophie kann ihrem Wesen nach nicht aufhören.
Ja.
Weil unser Wissen, ich weiß, dass ich nichts weiß, sokratische Nichtwissen, weil unser Wissen immer begrenzt ist, immer irrtumsfähig ist. Und wir haben dann gerade auch in der Neuzeit und Moderne eine Reihe von Denkern, die tatsächlich auch angesichts großer Zweifel und Herausforderungen gemeint haben, diese Tradition unterbrechen zu dürfen. Das ist auf der einen Seite Descartes, haben wir auch besprochen,
ja,
dieser Satz cogito ergo sum, das ist das in fundamentum in concus sum, das kann ich nicht mehr erschüttern. Und wie schnell ging das, dass man das erschüttert hat? Das ist dann auch Christian Wolff, der Rationalismus in seiner ausgeführtesten Gestalt, der Wolff, der sich, ich sage jetzt mal wertend, anmaßte, zu allen Bereichen, ob das jetzt Philosophie oder Juristerei oder Geschichtswissenschaft oder Theologie ist, immer seine Werke vernünftige Gedanken über. Also die Vernunft erschließt alles und bringt das Denken auch an das Ende, bis Kant kam. Oder ob das dann eben auch später Hegel ist, der den Kant in die Tonne tritt und sagt, wie kann man eigentlich nur so begrenzt sein? Und dann meinte, in seiner Philosophie komme eigentlich der Weltgeist zu seiner letzten und absoluten Entfaltung. Also das wäre eigentlich auch nochmal eine Frage, die man stellen können muss. Ist es wirklich kritisch, wenn ich meine, das Denken an das Ende gebracht soll?
Ja. Man könnte jetzt natürlich einwenden, im Blick auf den Offenbarungsanspruch, dass es ein Unterschied ist, wenn ein Prophet auftritt und sagt, so spricht der Herr, weil da ist kein Widerspruch möglich und geduldet. Es sei denn, ein anderer würde kommen und sagen, ich widerspreche dir im Namen eines anderen Gottes oder so. Das könnte man vielleicht einräumen, aber sonst ist kein Widerspruch geduldet. Und wenn Kant auftritt und sagt, ich präsentiere euch die Kategorien und Prinzipien der reinen Vernunft, dann kann man dem sehr wohl widersprechen, einfach im Namen der Vernunft. Und Kant ist sich sehr sicher, dass eben im Namen der Vernunft nichts einzuwenden ist gegen sein System, also der Kritik der reinen Vernunft ist zu folgen, weil sie eben vernünftig ist. Und da hast du jetzt, finde ich, sehr, sehr frech und klar herausgestellt, dass das letzten Endes eine zirkuläre Begründung ist. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Du hast sie ja im Grunde jetzt gerade schon benannt. Also der Ausgangspunkt war, zu sagen, das ist Offenbarung, weil es geoffenbart worden ist. Also der Rekurs auf die göttliche Autorität, die göttliche Autorität beweisen soll. Also ein Zirkelschluss. Und genau einen solchen Zirkelschluss finden wir bei Kant eben letzten Endes auch. Ja, also natürlich stellt sich die Frage, ist das vernünftig? Ist diese Vernunft vernünftig? Und was ist die Instanz für diese Kritik der reinen Vernunft, für dieses Vernunftsystem? Kants Antwort ist völlig eindeutig die Vernunft.
Ja.
So, und was ist jetzt die Vernunft? Die Gestalt, die sie in Kants Kritik der reinen Vernunft gefunden hat. Also A gilt wegen B und B gilt wegen A. Und wir werden ja darauf auch noch zu sprechen gekommen, dass Kant ja im Grunde sich gar nicht vorstellen kann, dass es da nochmal andere Vernunftkonzepte gibt. Er lässt auch schon in dieser Bemerkung im Vorwort ja überhaupt keinen Raum dafür, dass es vermutlich andere Konstitutionsmöglichkeiten von Vernunft gibt, was für uns heute im Zeitalter postmodernen Reflektierens ja selbstverständlich ist. Was Hamann schon sagte, Newton hat seine Vernunft, Leibniz hat seine, Hume hat seine und Kant hat seine. Ja, in einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Und hier wird eben einfach unterstellt, dass es keine andere Vernunft geben kann, als die, die Kant eben ausgearbeitet hat. Und warum ist diese Vernunft vernünftig? Weil sie eben den Vernunftbegriffen folgt, die wir bei Kant letzten Endes vorgenommen haben. Also in sehr simpel, aber letzten Endes glaube ich doch schlüssig, dass wir hier eine zirkuläre Begründung auch dieser Philosophie vor uns
haben. Ja, also der Vernunftanspruch hängt gewissermaßen in der Luft oder ist für denjenigen nachvollziehbar, der sich auf diesen Vernunftbegriff eingelassen hat.
Ja, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand anders denkt. Ja, wenn es anders wäre, als ich jetzt gerade behauptet habe oder als wir behauptet haben, dann müsste es ja möglich sein, dann müsste ja die Möglichkeit offen bleiben, gegen diesen Vernunftbegriff kritisch auch zu argumentieren. Aber das wird ja gerade ausgeschlossen. Das heißt, es gibt eben nur diesen einen Begriff, dieses eine Konzept von Vernunft. Das Kant eben im Grunde in mühsamer Arbeit herausgehauen.
Ja. Und vielleicht kann man gerade hier anknüpfen, du hast es vorhin schon angedeutet, im Blick auf Hamanns Kritik an Kant. Diese mühsame Arbeit ist im Wesen und im Kern Begriffsschärfungsarbeit.
Ja.
Es ist der Versuch, die Philosophie auf möglichst klare, eindeutige Begriffe zu bringen. Und wenn wir vorhin gesagt haben, der Vernunftbegriff ist ein Stück weit zirkulär, dann kann man dasselbe auch überhaupt für diese Art des Philosophierens sagen, weil die Begriffe, die man schärfen will, weil man die nicht anders schärfen kann als mit Mitteln anderer Begriffe. Kannst du das noch ausführen? Weil das ist eine Kritik, die ja Hamann schon ganz zugespitzt an Kant gerichtet.
Ja, also die Kritik, die uns bei Hamann begegnet, das wäre jetzt ein weiterer Einwand. Wenn es ein Einwand ist, aus postmoderner Sicht wäre es keiner, dass wir bei Kant auf einen individuellen Vernunftbegriff stoßen. Das haben wir am Anfang auch schon deutlich machen. Das Problem ist nicht, dass jemand eine fantastische Begrenzung der Reichweite vernünftiger Erkenntnis vorlegt. Klasse. Kann man nur, ich musste das Wissen einschränken, um zum Glauben Platz zu bekommen. Tolle Formel, kann man mitarbeiten, kann man was draus machen. Sondern das Problem ist, dass da jemand hingeht und sagt, so, es kann nicht anders sein, so muss es sein, wenn es vernünftig sein soll und dabei die eigene Individualität übersieht. Und das ist genau auch der Vorwurf, den Hamann erhebt, ganz kurz rekonstruiert. Hamann sagt, dass das Kants Philosophie ja ganz wesentlich von Begriffen lebt, was Kant auch nie bestreiten würde, aber dass diese Begriffe eben sprachliche Begriffe sind.
Ja.
So völlig einleuchtend.
Wie anders?
Wie anders, dass Sprache aber unüberholbar geschichtlich ist. Das ist auch übrigens genauso der Einwand von Herder. Er formuliert es nur nicht so scharf, aber da sind sich Hamann und Herder auch mal wieder einig. Und das, bei Hamann gibt es dann die herrliche Formulierung, dass über die Sprache Heere von Anschauung in die Feste des reinen Verstandes hinaufsteigen. Oder um mit einem Bild von Hamann auch zu arbeiten, also als er den Begriff liest, Kritik der reinen Vernunft, von reinigen Verstand er was. Sein Vater war Bademeister. Also der hat die Leute rasiert, aber auch gewaschen. Und von daher liegt natürlich die Anschauung nahe, wenn ich etwas reinigen will, dann muss das, womit ich reinige, rein sein. Die Sprache ist aber nicht rein. Ich will die Vernunft von allen geschichtlichen und empirischen Resten befreien. Das war Kants Strategie. Und Hamann sagt ihm, aber guck dir doch mal an, mit welchen Mitteln du das machst. Ja. Das Wasser, das du gebrauchst, ist doch schon schmutzig, wenn man so will.
Ja.
Und wir wissen heute, dass das gar nicht anders möglich ist, nach der sprachphilosophischen Reflexion des 20. Jahrhunderts oder wenn er auf seinen Freund Hamann gehört hätte, hätte er das schon vorher wissen können. Also das ist diese Kritik am, unreinen Vernunftbegriff, jetzt nicht moralisch verstanden, sondern bezogen auf den Anspruch, Kritik der reinen, der gereinigten Vernunft. Was du eben angesprochen hast, geht noch mal einen Schritt weiter. Also auch nach Kant und in der rationalistischen Tradition, jetzt wird es einen Moment lang wirklich schwierig, vollzieht sich Philosophie als diskursive Erläuterung von Begriffen. Das hat auch Wolf gemacht, ja. Also ich abstrahiere von der Empirie und von der Geschichte. Das ist ja alles nur kontingent und zufällig und nicht wirklich verlässlich. Ich gehe in die Vernunft hinein und die Vernunftbegriffe sind ewig gültig. Und an der Stelle folgt Kant auch dem Christian Wolf. Die Kritik setzt an anderer Stelle an. Und es gibt eine kleine, aber feine Schrift von Leibniz. Ich muss noch mal gerade in meinem Skript gucken. Betrachtung über die Erkenntnis, die Wahrheit und die Ideen, in der jetzt Leibniz als Rationalist, aber er war eben mehr als ein klassischer Rationalist, sagt, ja, aber Freunde, da gibt's doch ein Riesenproblem. Wenn wir sagen, Klarheit und Deutlichkeit ist das Kriterium für die Richtigkeit und das heißt für die Brauchbarkeit von Begriffen, dann muss uns aber doch klar sein, dass unsere Begriffe eine bestimmte Bedeutung haben. Und wenn wir jetzt Begriffe gebrauchen, müssen wir doch gucken, wie verstehen wir sie? Das meint diskursive Erläuterung. Das heißt, das hast du eben kurz angesprochen, ich muss sagen, wie verstehe ich einen Begriff? Um eben deutlich zu machen, dass er nicht in sich widersprüchlich ist.
Ja.
So. zu dieser Verdeutlichung brauche ich mindestens zwei weitere Begriffe, sonst wäre es ja keine Verdeutlichung. Für die Erklärung muss ich einen Satz sagen, in dem ich eben etwas erkläre. Ja. Ja? Das heißt, ich füge mindestens einen weiteren Begriff dazu, aber dieser ist ja im Prinzip auch wieder erläuterungsbedürftig. Mhm. Ja, und so geht es immer weiter. Das heißt, ich komme im Grunde in diesem Prozess der Verdeutlichung von Begriffen an kein Ende. Das ist also ein infiniter Regress letzten Endes. Und die revolutionäre Erkenntnis, die schon Leibniz hatte und die bei Kant eben leider runterfällt, ist, wir können nicht sicher sein, dass diese begriffliche Basis, bei der von Kant alles abhängt, dass die in sich widerspruchsfrei ist. Und das wäre ja nun gerade die Voraussetzung dafür, dass man auf Begriffe eine Philosophie aufbaut. Mhm, ja. Also Leibniz hat dann auch Beispiele dafür, dass wir zusammengesetzte Begriffe gebrauchen, die uns absolut anschaulich zu sein scheinen. Etwa den Begriff einer schnellsten Bewegung. Wenn ich so diesen Begriff ausspreche, dann stellt sich jeder etwas darunter vor. Und dann macht er sehr, sehr schön deutlich, dass dieser Begriff ja durchaus undeutlich ist. Soll ich das Beispiel gerade noch nennen?
Ja, das ist doch sehr anschaulich.
Also er sagt, stellt euch mal ein Rad vor, in der Mitte ist eine Narbe und da gibt es Speichen. Und an dem Ende der Speichen, das ist eine physikalische Tatsache, ist die größte Geschwindigkeit. Ja. In der Narbe, um die Narbe herum ist kleiner die Geschwindigkeit, und am Ende der Narben habe ich die maximale, die größte Geschwindigkeit. Und dann sagt er, ganz trocken, und jetzt verlängert einfach mal die Narbe noch 10 Zentimeter oder 1 Meter. Mhm. Was ist dann am Ende dieser Narbe? Eine viel größere Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe vorher, das reicht zur Kritik, ich habe vorher einen Begriff gehabt, der war mir klar und deutlich, den Begriff der größten Geschwindigkeit. Und wenn ich das dann analysiere, kontextualisiere, merke ich, dieser Begriff ist in sich ja überhaupt nicht richtig, sondern ich kann ihn ja auch ganz, ganz anders bilden. Das heißt, ich habe mindestens zwei verschiedene Begriffe der größten Geschwindigkeit, die sich ja offenbar widersprechen, weil sie unterschiedliche Angaben machen. Und das reicht eigentlich schon. Eben habe ich es ja auch abstrakter noch formuliert. Ich brauche immer Begriffe zur Verdeutlichung, die selber wieder zu verdeutlichen sind.
Ja.
Eine elementare Einsicht der modernen Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert.
Die aber Kant nicht anerkennen würde, weil er wirklich den Anspruch hat, auch ein kohärentes und konsistentes System von Vernunftkategorien und Begriffen zu erstellen, die eben in sich schlüssig und stimmig ist.
Ich wäre etwas vorsichtiger, wenn ich das sagen darf. Ich weiß nicht, ob er es heute anerkennen würde.
Ja.
Er hat es einfach nicht gesehen.
Ja.
Das heißt, das ist ein weiterer blinder Fleck bei ihm, ja? Wie wir alle solche blinden Flecke. Wie wird man in 100 Jahren über uns urteilen, lieber Manuel, ja? Sagen, wie dumm waren die damals? Haben die ökologische Katastrophe wirklich nicht vorher gesehen? Das sagen uns ja heute schon nachwachsende Generationen. Ja. Also, der Punkt ist nicht, dass man blinde Flecken hat, sondern nochmal an den Anfang zurück, dass man glaubt, dass man keine hat.
Mhm.
Ja. Und das zeigt sich wieder sehr schön hier.
Ja. Vielleicht kannst du, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber vielleicht kannst du auch eine Frage noch aufklären, die mir dann hochkommt, wenn du das so erläuterst, wie Kant sich das zurechtgelegt hat, sein System vernünftiger Begriffe, in sich zusammenhängender Begriffe, dann hat er aber das ja nicht mit dem Anspruch verbunden, mit diesen Begriffen die Welt an sich zu beschreiben, sondern es ist ja, du hast das kurz angetönt, er hat ja gerade eigentlich zur Selbstbescheidung der Vernunft aufgerufen und deutlich gemacht, wir können die Welt nicht erkennen, so wie sie an sich ist, weil das Ding an sich ist uns nicht zugänglich. Wir können eigentlich nur unsere Sinneswahrnehmungen, unseren Erkenntnisapparat quasi betätigen und analysieren, in welchen Bahnen der sich bewegt. Mhm. Also hat er zwar die Kohärenz seines Systems hat er für sich in Anspruch genommen, aber er hatte nicht den Anspruch, damit die Welt an sich zu beschreiben, sondern im Gegenteil könnte man sagen, er hat sogar ganz modern oder postmodern konstruktivistisch gesagt, ja, oder spitze ich das zu sehr zu, wenn ich sage, ob es diese Welt gibt oder nicht, das lässt sich philosophisch vernunftgemäß nicht klären.
Dem letzten Satz dürfte ich jetzt nicht zustimmen. Ja, es gibt Aussagen in der Kritik der reinen Vernunft und darüber hinaus, wo er sagt, es muss dieses Ding an sich, also die Wirklichkeit, auf die wir uns beziehen, geben. Mhm. Aber ich kann sie grundsätzlich nicht erkennen.
Ja.
Also der Ansatzpunkt, nochmal Hume. Hume geht hin und sagt, wir haben doch eigentlich nur die Empirie. Der Rationalismus ist fehlbar, der verwickelt sich in Widersprüche, Kant stimmt ihm zu. Mhm. Und es bleibt uns nur die Beobachtung. Aber die Beobachtung, selbst ganz, ganz viele, uns selber viele Einzelbeobachtungen rechtfertigen nicht eine allgemeine Aussage. Mhm. Das sogenannte Induktionsproblem. Das leuchtet Kant einfach ein. Oder bezogen auf die Kategorien Kausalität, unterstellen wir wie selbstverständlich, aber wir können sie doch nicht beobachten. Also es kann sogar sein, dass ich sage, okay, wenn das jetzt hier runterfällt, da ist eine kausale Kraft am Werk, ja. Aber wer garantiert mir, dass das universal so ist? Mhm. So. Das stellt vor die entscheidende Frage, wie kann ich dann überhaupt Naturwissenschaft treiben, sagt Kant, ja. Das treibt ihn ja auch um. Wie kann ich überhaupt zu Theorien als Allsätzen für alle Sachverhalte einer bestimmten Art gilt, X, Y, Z. Wie kann ich dazu kommen? Und das ist der dogmatische Schlummer, aus dem Hume geweckt hat, dass Kant begreift, es reicht nicht, wenn ich da irgendwelche Sätze in die Gegend, irgendwelche Begriffe nehme und aus denen Ableitungen treffe. Sondern, jetzt kommt der Ansatz der Transzendentalphilosophie, ich muss im Grunde den klassischen Ansatz der Philosophie umkehren. Er findet dafür dieses berühmte Wort von der kopernikanischen Wende. Mhm. Früher haben wir angenommen, die Erde ist der Mittelpunkt des Weltalls und die Sonne und die Sterne drehen sich um die Erde. Und Kopernikus dreht das Ganze um, die Erde dreht sich um die Sonne. Mhm. Und Kant sagt, genauso müssen wir es jetzt auch machen. Nicht die Erkenntnis richtet sich nach den Gegenständen, nach der Wirklichkeit. Und eine Aussage ist dann wahr, wenn sie die Wirklichkeit richtig abbildet.
Ja.
Sondern umgekehrt. Die Wirklichkeit richtet sich nach unserer Erkenntnis. Mhm. Nur dann kann ich sichere Aussagen gewinnen, wenn ich weiß, und jetzt kommt sein transzendentaler Ansatz, alle Menschen zu allen Zeiten, auf allen Erdteilen, allen Universen nehmen die Wirklichkeit in Raum und Zeit wahr. Ob es Raum und Zeit wirklich gibt, muss mich dann nicht mehr interessieren, weil sie ja alle grundsätzlich nur so die Wirklichkeit wahrnehmen. Alle nehmen kausal wahr. Alle fragen nach dem Wo, nach dem Wie beschaffen. Das unterstellt er einfach. Kann man auch nochmal in Frage stellen. Und weil das so ist, deshalb kann ich sicher sein, dass auch mein Gegenüber in Kausalitäten denkt, in temporalen Kategorien denkt. Und das bedeutet eine Objektivität, eine Erkenntnissicherheit, die ich empirisch ja nicht ableiten kann. Da hat Hume ja recht. Mhm. Also die Kantsche Philosophie versteht sich als Lösung der Humeschen Herausforderung letzten Endes und ist aber um den Preis dieser kopernikanischen Wende vollzogen. Wobei der Begriff ja etwas hinkt, diese Analogie. Kopernikus hatte den Anspruch, die wirklichen Verhältnisse angemessener wiederzugeben. Bei Kant stellt die Dinge auf den Kopf.
Ja, und gibt den Anspruch letzten Endes auf, mit den eigenen Aussagen die Wirklichkeit adäquat zu beschreiben, sondern sagt, wir haben keinen unmittelbaren Zugriff auf die Wirklichkeit, auf das Ding an sich. Wir haben Sinneswahrnehmungen und die können wir analysieren und anhand derer können wir uns quasi in der Welt orientieren. Und da ist aber, vielleicht führt das zu weit, aber da hat er ja ein Stück weit eine Mittelposition. Einerseits ist es insofern konstruktivistisch, als er sagt, wir haben keinen Zugriff auf die Welt an sich, sondern wir haben quasi in unserem Verstand, konstruieren wir eine Welt nach Vernunftprinzipien. Das ist quasi konstruktivistisch, aber er sagt ja dann nicht individualistisch und darum hat jeder seine eigene Welt und seine eigenen Kategorien und Prinzipien, sondern er sagt dann schon, es gibt eine richtige, vernünftige Art, diese Wahrnehmungen zu strukturieren und die präsentiere ich euch mit der Kritik der reinen Vernunft.
Jetzt hast du die Sache wieder auf den Punkt gebracht. Das ist ja das, was wir am Anfang schon gesagt haben. Also wenn man jetzt diesen Konstruktivismus konsequent zu Ende denken würde, auch aus heutiger Sicht, individueller Vernunftbegriff, dann müsste man sagen, naja, ist eine nette Idee, ne? Kann man so machen. Ja. Und es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe transzendentaler Ansätze. Die gesamte moderne Physik funktioniert transzendental. Mhm. Sie formuliert Bedingungen der Möglichkeit, unter denen ich bestimmte Wirklichkeitserkenntnisse gewinne. Aber das ist ja gerade der Anspruch Kants, ich sag jetzt mal böse, der realistische Anspruch Kants, dass er sagt, so ist es.
Ja,
unser Verstandesapparat funktioniert so. Und zwar funktioniert der überall so. Ich kann in andere Kulturen reingehen und da treffe ich da auch so drauf. Ja, vielleicht nochmal ein Beispiel. Wenn wir beide dieselben Sonnenbrillen von, sagen wir mal, Fielmann, dieselbe Marke und Ausführung auf hätten, dann würden wir beide die Wirklichkeit in demselben Farbton wahrnehmen. Mhm. Jetzt könnte man ja theoretisch fragen, ist das aber nicht doch rot da hinten? Oder ist das gelb oder blau? Oder gibt's nicht doch Farben?
Ja.
Und da wäre die völlig einleuchtende Antwort Kants, das ist doch vollkommen egal. Wichtig ist, dass du weißt, dass Manuel die Dinge genauso braun sieht wie du. Ja? Und das ist natürlich, das ist die unglaubliche pragmatische Hilfe in dem Ganzen, wenn es denn stimmt.
Ja.
Also es gibt ja ganz starke kulturethnologische, kulturanthropologische Rückfragen im Hinblick auf das Zeit- und Raumdenken und so weiter. Haben wir ja auch schon mal berührt
in
unserer Folge. Ja. Aber jetzt mal das unterstellt, dass das stimmt, habe ich natürlich hier die Möglichkeit, in Anführungsstrichen Objektivität im Sinne von Intersubjektivität zu erstellen. Du und ich und andere Subjekte müssen die Dinge in einer bestimmten Weise wahrnehmen. Wir haben aber keinen Bypass, also wir können die Sonnenbrille nicht absetzen. Wir wissen nicht, wie es an sich aussieht. Das ist natürlich der Clou bei dem Monster.
Ja. Das ist das pragmatische Interesse oder der pragmatische Gewinn auch seiner Philosophie, aber immer unter der Voraussetzung, dass man eben bereit ist, sich diese Brille aufzuziehen oder dass man, ich habe mal gesagt zu dir, Kant kommt mir ein bisschen vor wie die Marie Kondo des Denkens. Marie Kondo, diese berühmte, ich glaube, was ist die Japanerin, glaube ich, die hilft, Menschen hilft, ihr Chaos aufzuräumen und ihr Leben in den Griff zu kriegen und dann hilft alles schön säuberlich, den ganzen Hausrat eben ganz säuberlich auszumisten, was nicht mehr gebraucht wird oder sich überlebt hat und aufzuräumen. Ja. Und man könnte sagen, Kant hilft uns, in unserem Denken aufzuräumen. Die Frage ist nur, will ich mir mein Denken von Kant aufräumen lassen? Oder ist dann das, du hast das ja in deinem Manuskript auch an einer Stelle so auf den Punkt gebracht, ist das nicht auch eine ungeheure Zumutung, die uns Kant hier präsentiert? Handelt es sich nicht letzten Endes um einen autoritären Vernunftbegriff?
Ja. Und schon Hamann hat dagegen protestiert. Ich nenne mal zwei kurze Beispiele. Das eine ist, dass er uns im Grunde die newtonsche Mechanik, das newtonsche Weltbild, absoluter Raum, der in einer absoluten Zeitlinearität verläuft, sich befindet, dass er das im Grunde philosophisch segnet.
Ja.
Also er weiß jetzt nicht, wie weit ich ins Detail gehen soll, dass er verleiht dieser ja eigentlich empirischen, von Newton empirisch abgeleiteten Weltsicht, metaphysische Wein. Mhm. Ja, also Newton war die Entdeckung. Und die Akademiker und Intellektuellen der damaligen Zeit, denen war klar, das ist absolut wahr. Newton hat entdeckt, wie die Dinge an sich sind und funktionieren. Mhm. So. Und jetzt wusste aber Kant von Hume her, kann ja gar nicht sein. Aus der Empirie kann ich das ja gar nicht rechtfertigen. Induktionsproblem, ja. Ich habe viele Wahrnehmungen, aber die können ja nie ein Fallgesetz rechtfertigen. Ja. Die können ja nie Kausalität, die dem zugrunde liegt, rechtfertigen. Und dann sagt der Kant, wie kann es denn sein, dass wir bei Newton auf Episteme, auf sicheres Wissen stoßen, obwohl das ein Empiriker ist. Und die ganze Kritik der reinen Vernunft ist nach Popper mindestens, und mir scheint das sehr einleuchtend zu sein, eine Antwort auf diese eine Frage. Wie kann ich die newtonsche Mechanik, das newtonsche Weltbild inklusive absoluter Raum und so weiter, wie kann ich das rechtfertigen? Mhm. Und das tut er durch diesen transzendentalen Ansatz. Ja, wir nehmen alle in Raum und Zeit wahr, also die Kategorien der Anschauung, und wir unterstellen alle die Kausalität und das, die Quantität, die Qualität, die Ordnung im Raum und so weiter. Und damit hatte er im Grunde zwar keinen realistischen Ansatz wie Newton vertreten, er sagt ja gerade nicht, es gibt Raum und Zeit, aber er geht ja im Grunde noch viel weiter und sagt, also das ist eine synthetische Erkenntnis a priori, dass wir gar nicht anders können, als die Wirklichkeit so wahrzunehmen. Ja. Also das ist natürlich aus heutiger Sicht, wenn wir wissen, euklidische Geometrie ist sicher sehr, sehr hilfreich und mehr brauchen wir im Regelfall nicht. Aber es ist eben auch ein Konstrukt.
Ja. Ja.
Und die newtonsche Physik ist im besten Falle ein Grenzfall der einsteinschen Physik. Eigentlich falsifikatorisch gesehen ist sie widerlegt. Ja. Mhm. Und Kant geht jetzt hin und macht daraus eine Art Weltbild.
Ja.
Ein zweites kurzes Beispiel, auf das wir vielleicht ja auch noch mal später zu sprechen kommen. Die transzendentale Ästhetik legt einfach fest, Gott ist kein Gegenstand der Anschauung. Er kommt nicht vor. Hm. So, das wird nicht begründet. Es wird auch nicht begründet im Hinblick auf die biblischen Traditionen, die von A bis Z das Gegenteil behaupten. Die von einem Gott sprechen, der in der Geschichte antreffbar ist, der Teil dieser Geschichte ist, bis dahin, dass man ihn sehen und anfassen kann. Kant schließt das durch seinen erkenntnistheoretischen Apparat, den er präsentiert, aus.
Ja.
Und Generationen von Theologen sind ihm darin auch unkritisch gefolgt. Bis auf wenige Ausnahmen.
Was bis heute große Teile der auch universitären, akademischen Theologie mitbestimmt. Kant hat hier das, man kann beides sagen, sehr, sehr anregend und produktiv gewirkt und vieles inspiriert, aber doch dann auch begrenzend irgendwo. Also es ist dann doch vielleicht erstaunlich, wie viele stramme Kantianer sich auch unter heutigen TheologInnen noch finden, die jetzt auch diesen kritischen Gang durch das Werk Kants, den wir jetzt gewagt haben, irgendwie nicht nachvollziehen.
Ja, ganz deiner Meinung. Man kann es auch konkret beziffern oder benennen. Das ist im Wesentlichen der alte Kulturprotestantismus und der Neuprotestantismus, den wir erleben. Ja, also diese Grundentscheidung, dass Glaube kein Wissen ist. Und dann war die erste Reaktion, sondern eben ein Handeln, eine Moral. Mhm. Und wir wissen alle, Schleiermacher der christliche Glaube, Paragraph 3, Glaube ist weder ein Wissen noch ein Tun, sondern im Grunde eine Selbstbestimmtheit des Gefühls, ein Gefühl der unendlichen Abhängigkeit. Weil Schleiermacher schon realisiert hat, es reicht nicht, das Wissen auszuschließen. Wir haben ja auch durchaus eine veritable Philosophie und Ethik. Das ist also auch nicht mehr unser Spielplatz. Was bleibt denn dann noch übrig? Nach Schleiermacher ist es dann noch das Gefühl. Und die große Teile der protestantischen Theologie des 19. und des 20. Jahrhunderts, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sind diesen Vorentscheidungen unkritisch gefolgt. Mhm. Ja. Philosophische Arbeit hätte helfen können, hier doch zu anderen Urteilen zu kommen, dass das möglich ist. zeigen so Leute etwa wie Adolf Schlatter. Und ja, ich überlege gerade, Karl Barth übt keine philosophische Kritik. Das war jetzt auch nicht sein Schwerpunkt. Aber in seiner Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts hat er ein Kant-Kapitel, in dem er wenigstens die theologischen Vorbehalte auch deutlich macht.
Ja.
Und das ist das Mindeste, was ich erwarten würde, dass man sagt, okay, also unter den Voraussetzungen kann ich nicht mehr vom Gott der Bibel reden.
Peter, lass uns doch zum Schluss noch eine letzte, nicht eine Runde drehen, sondern eine letzte auch Vertiefung vornehmen. Wir haben jetzt ganz verschiedene, miteinander zusammenhängende und ineinander vertrackte Kritikpunkte genannt, die man auch im Anliegen der Ehrung des großen Philosophen heute vorbringen muss. Die Frage ist jetzt, die letzte Frage an dich wäre, sind wir damit jetzt einfach zu spät? Kant ist leider schon lange tot. Hätten wir ihm das früher gesagt, dann hätte er sich darauf einlassen können. Oder anders gewendet, wie ist denn Kant zu seinen Lebzeiten mit Kritik an seiner Philosophie umgegangen und inwiefern zeigt sich in seinem Umgang mit Kritik auch irgendwo die hermetische Abgeschlossenheit seines Systems?
Ja, das ist ein schönes Stichwort. Es gibt von einem der Zeitgenossen Kants, von dem Reinhold Bernhard Jachmann, Immanuel Kant geschildert in Briefen an einen Freund. Eine völlig unpolemische Lebensbeschreibung, die die Hauptquellen für die Biografie in Kants ist. Bis heute wird immer wieder nachgedruckt. Und da gibt es eine Passage, die geht mir seit Jahren nach. Das darf ich mal gerade vorlesen.
Ja.
Seine eigene Kants eigene Ideenfülle und die Leichtigkeit und Gewohnheit, alle philosophischen Begriffe aus der unerschöpflichen Quelle seiner eigenen Vernunft herauszuschöpfen, machte, dass Kant am Ende fast keinen anderen als sich selbst verstand. Er, im eigentlichsten Sinne des Wortes, ein origineller Denker, fand alles in sich selbst und verlor darüber die Fähigkeit, etwas in einem anderen zu finden. Gerade zu der Zeit der höchsten Reise und Kraft seines Verstandes, als er die kritische Philosophie bearbeitete, war ihm nichts schwerer, als sich in das System eines anderen hineinzudenken. Selbst die Schriften seiner Gegner konnte er nur mit der äußersten Mühe erfassen, weil es ihm unmöglich war, sich auch nur auf einige Zeit aus seinem originellen Gedankensystem herauszusetzen. Er gestand dies selbst und gab gewöhnlich seinen Freunden den Auftrag, für ihn zu lesen, ihm den Inhalt fremder Systeme in Vergleich mit dem seinigen nach den Hauptresultaten mitzuteilen. Und überließ es vielleicht auch mit aus diesem Grund seinen Schülern und Freunden, seine Philosophie gegen die Anfechtung der Gegner zu schützen. Das ist im Kern eigentlich das Resultat des Ganzen. Schon am Anfang kann er sich nicht vorstellen, dass man anders denken kann. Und diese Position hält sich dann eben auch einer in sich geschlossenen Vernunft, die nicht mehr erweitbar ist, die, und das ist nun wirklich ein echter Mangel, nicht mehr kommunikativ ist, die so in sich selbst zurückgekrümmt ist, dass sie die Einwände anderer gar nicht mehr verstehen kann, weil sie nicht in die eigenen Begriffe reinpassen. Und weil er ja nun irgendwie wahrnehmen muss, was andere kritisch sagen, lässt er diese Kritik von Freunden in seiner eigenen Begrifflichkeit erläutern. Das ist schon ein Armutszeugnis.
Ja. Also, man könnte sagen, ein Denker, der in jahrzehntelanger Knochenarbeit und Kleinarbeit für sich die Vernunft, Begriffe, Prinzipien und Kategorien klar gemacht hat und dabei so tiefe Furchen in seinem Denken gezogen hat, dass er selber nicht mehr über den Furchenrand hinausblicken kann. Dass er irgendwie, er bewegt sich in diesen Bahnen und ist quasi, wie das der Biograf hier beschreibt, angewiesen auf die Hilfe seiner Freunde, die ihm die Gedanken anderer in sein System übersetzen, um es überhaupt begreifen zu können. Aber dann, da haben wir ja auch schon an verschiedener Stelle genügend kritische, grundsätzliche Arbeit in unserem Podcast gemacht, die Übersetzung anderer Systeme in die eigenen Begriffe unterwirft diese Systeme den eigenen Begriffen.
Genau, also, das. Ja.
Und dann begegnest du eigentlich wiederum dir selber, oder du schaust eigentlich immer nur in den Spiegel, wenn
so
du das,
ja. Ja, genau. Bei der Übersetzungsarbeit, die du geschildert hast, werden die Fremdbegriffe abgeschliffen, zensiert und sehr schön, man begegnet letzten Endes nur noch sich selber.
Ja.
Ja. Theologisch haben wir dafür den Begriff der Ratio Incurvata in se. Also nach Luther, in einer vorreformatorischen Schrift, machte das sehr schön deutlich, der Sünder, jetzt nicht moralisch, der Sünder ist homo incurvatus in se. Er ist auf sich selbst zurückgekrümmt, er sieht nur sich selbst, er ist nicht offen für anderes, auch nicht für den Anspruch Gottes, aber eben auch nicht für andere. Er ist auf sich selbst zurückgekommen. Und ich glaube, mit diesem Begriff kann man dieses Vernunftmodell sehr, sehr schön packen. Mhm. Ja, es ist genial, möchte ich ausdrücklich nochmal sagen. Es gibt kaum etwas Anspruchsvolleres und in vielen Hinsichten auch Hilfreiches und Anregenderes. Aber es ist eine Vernunft, die nicht gesprächsfähig und nicht selbstkritisch ist.
Ja. Und um das nochmal zu verdeutlichen, eben du sagst das nicht, wir sagen, halten das nicht fest, um Kant moralisch zu brandmarken, sondern Luther nennt die in sich verkrümmte Vernunft auch, ist eigentlich Teil der Conditio Humana. Das ist quasi das ist eben, so finden wir uns in dieser Welt vor. Und das gilt für uns genauso wie für einen Kant. Und die Frage ist jetzt, eigentlich hatte ich vor, damit längere Zeit zuzubringen, aber wir sind schon in Überlänge. Die Frage ist natürlich, wie kann denn philosophische Verständigung über diese Welt, in der wir leben, stattfinden, ohne dass jeder am Ende des Tages immer nur sich selbst begegnet? Also kriegt man diese Verkrümmung irgendwie aufgebrochen, um intersubjektiv oder im Austausch mit anderen Menschen mit einer größeren Bescheidenheit dann doch echte Entdeckungen zu machen?
Als wir gerade an einer Stelle der Reflexion über Kant waren und die Qualität seines Werkes und seines Denkens, kam mir nochmal Popper in den Sinn. Das ist ja nun auch keine kleine Größe, sondern der bedeutendste Wissenschaftstheoretiker und einer der wichtigsten Gesellschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Wenn man sich jetzt Poppers Werk anschaut, würde ich auch mal zu ermutigen, auch die Frühwerke werden immer neu herausgegeben, ja, aber nicht unverändert. Ständig neue Ergänzungen. Also Popper ist in einem jahrzehntelangen Gespräch mit seinen Kritikern. Da sind dann immer so Sternchenanmerkungen, macht das Ganze etwas unübersichtlich, aber unglaublich spannend. Und darüber hinaus entwickelt er sein Denken ständig weiter. Also da ist am Anfang sind die Grundprobleme, die werden modifiziert in die Logik der Forschung. Und dann hat Popper einen neuen Impuls und sagt, aber die Erkenntnis wächst doch auch. Es gibt einen wissenschaftlichen Fortschritt, die Annäherung an die Wahrheiten. Dann gibt es diese beiden Bände Vermutung und Widerlegung. Das ist deutlich mehr als die Logik der Forschung. Und ganz zum Schluss kommt er noch auf so verrückte Ideen wie die Drei-Welten-Theorie. So, wo er echt nochmal die Philosophie angeregt hat, dann macht er mit dem Herrn Eccles, diesem berühmten englischen Neurologen und Christen, macht er dann The Self and Its Brain, ja? Eine interdisziplinäre Veranstaltung zur Frage Gehirn und Bewusstsein. Das ist für mich vorbildlich. Ich glaube dem Popper auch nicht alles. Aber er sagt, glaubt mir nicht alles. Und er sagt, wenn ich was sage, wenn ich etwas erkannt habe, wenn ich eine vernünftige Theorie gebastelt habe, dann sollte ich eigentlich in der Lage sein, bereit sein, sie heute am Tag nochmal wieder zu widerlegen, um mich zu verbessern, um weiterzukommen. Und jetzt komme ich zum aus meiner Sicht zentralen Punkt. Was braucht's dafür an Habitus? Das ist nicht mehr wissenschaftstheoretisch zu gewährleisten. Dazu brauche ich den Habitus der Offenheit, wissenschaftstheoretisch, oder geistlich-theologisch fast dasselbe im Grunde ist, Demut. Ich muss wissen, dass ich nicht Gott bin. Mhm. Und die Frage ist, wo gewinne ich denn die Bereitschaft, mich zu überholen? Wo gewinne ich eine Bereitschaft, mich und meine Identität nicht mit diesen wissenschaftlichen Theorien und ihrem Nimbus zu verbinden, sondern zu sagen, ich stelle mich sehr gerne auch wieder aufs Spiel, weil das meinen Wert nicht ausmacht. Ja. Und da sind wir dann bei der theologischen Frage. Wer garantiert mich so, dass ich bereit bin, Fehler zuzugeben, dass ich bereit bin, zuzugeben, ich bin irrtumsfähig und auch sonst nicht perfekt. Hm. Ja, das sind in meinen Augen die zentralen. Ich gebrauche ein altes Wort. Tugenden, die Wissenschaftsethik, die eigentlich vernünftige Wissenschaft fundieren muss.
Ja, das war jetzt also Peter sehr verdichtet, aber ganz, ganz ein starkes, auch theologisch formatiertes Schlussstatement. Ich hoffe, wir kommen nochmal darauf zurück und können das ein bisschen ausführen, aber das war jetzt großartig verdichtet. Wir sind in Überlänge, aber haben uns gewagt, einen Ritt durch den Vernunftbegriff von Kant anzutreten und an vielen Stellen auch den Finger in die Wunde zu legen und zu zeigen, wo dieser Vernunftbegriff mit einem Gottesstandpunkt einhergeht, ein Offenbarungsanspruch mitführt, auch absolutistische, autoritäre Züge aufweist und wo er auch eben mit philosophischem und theologischem Recht kritisch hinterfragt werden muss. Ihr Lieben, das war unsere erste Folge zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant, kritisch zum Vernunftbegriff. Nächstes Mal, in der nächsten Folge, geht's weiter. Da werden wir uns seine Moralphilosophie, seinen Universalismus anschauen und auch dort in gewohnter Manier den Finger in die Wunde legen. Ihr Lieben, eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Peter, für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Revlab.